Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit dem Schriftsteller und Philosophen Michael Schmidt-Salomon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir beginnen mit einem Zitat über Sie. Der Kirchenkritiker Karl-Heinz Deschner hat über Sie gesagt: Ein unerschrockener Denker, Tabu um Tabu zertrümmert er und das mit Charme, ja Humor. Also wenn jemand Tabu um Tabu zertrümmert, dann hat er doch eine ordentliche Portion Zorn oder Wut dabei. Oder was treibt Sie an?
Naja, gut, man kann sagen Zorn über Missstände in der Welt, aber es ist eher die Hoffnung, dass wir die Dinge besser machen können. Ich bin ja Humanist, das heißt, ich glaube an den Menschen, beziehungsweise ich glaube an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Und wenn ich nicht daran glauben würde, dann wäre ich kein Humanist, sondern Zyniker. Und Zyniker verändern nichts an der Welt, sondern sie ruhen sich darauf aus, dass alles so schrecklich ist.
Wie beobachten Sie denn dann gerade als Humanist die Entwicklung, die wir in der Welt erleben, diese extreme Spaltung?
Also zum einen müssen wir feststellen, dass viele Dinge in den letzten Jahrzehnten durchaus besser geworden sind. Wir Menschen neigen nur dazu, negative Nachrichten sehr viel stärker zu gewichten als positive.
Dann unterstelle ich Ihnen, Sie sind Optimist, nicht
Humanist? Bin ich nicht. Es ist, wir können das nachweisen an konkreten Fakten. Ja, es gibt mehr Menschen, die einen Zugang zu sauberem Wasser haben als vor 20 Jahren. Es sterben weniger Kinder unter 5 Jahren als vor 20 Jahren. Also es gibt Entwicklungen, die positiv sind. Es gibt aber auch Entwicklungen, die fürchterlich sind. Beispielsweise das Auseinanderklaffen von Arm und Reich. Die Akkumulation des Kapitals, wie man das nennen könnte, die hat schrecklich zugenommen. Und so kann eine Volkswirtschaft eben auch nicht funktionieren. Da müssen wir dringend etwas ändern.
Und Sie sagen jetzt, wir leben im Zeitalter des Imperialismus. Haben Sie ein aktuelles Beispiel dafür?
Gibt es vielleicht erstmal, um zu erklären, was meint Imperialismus, auf der richtigen Seite zu stehen und so aufrichtig empört zu sein. Das zählt für viele Menschen heute eben sehr viel mehr als die Fähigkeit, unterschiedliche Sichtweisen unvoreingenommen gegeneinander abzuwägen. Und das merkt man natürlich überall. Also nehmen wir mal die Debatte über Flüchtlinge oder den Islam. Da gibt es diese Polarität. Wer den Islam kritisiert, wird als Rassist abgestempelt. Wer klar macht, dass selbstverständlich nicht alle Muslime vom Dschihad träumen, der wird als unverbesserlicher Gutmensch vorgeführt. Und das führt uns natürlich nicht weiter, sondern wir müssen einfach dieses Lagerdenken überwinden.
Also erstmal differenzieren. Wenn wir jetzt gerade erleben, dass ein Verfassungsschutzpräsident hochgelobt wird, weggelobt und ein höheres Gehalt bekommt, ist eine Empörung darüber für Sie nicht nachvollziehbar?
Ich habe ja nichts dagegen, dass man sich über Dinge empört. Das Problem ist, wenn man im Zustand der Empörung bleibt und die Welt moralisch betrachtet, dann führt das sehr schnell eben zu Wahrnehmungsverzerrungen. Was mit Herrn Maaßen da passiert ist, ist natürlich schwierig. Und ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, so kann es ja eigentlich nicht laufen. Der Mann war nicht geeignet für diese Position, das sehe ich auch so. Ihm jetzt mit einem besseren Gehalt noch auszustatten, um Herrn Seehofer das Gesicht zu wahren, ist eine problematische Entscheidung.
Wenn Sie aber sagen, es kommt darauf an, differenziert die Dinge zu betrachten und eine Streitkultur zu fördern, ist es dann nicht auch legitim, eine Kanzlerin zu kritisieren? Braucht es nicht gerade das auch mehr?
Ja, daran ist ja überhaupt nichts zu kritisieren. Die Frage war ja eher, wie er das gemacht hat. Er hat ist mit der starken These in die Öffentlichkeit getreten als Verfassungsschutzchef. Und konnte diese These nicht mit Fakten belegen. Und das dürfen wir einfach nicht zulassen.
Sie haben über die Grenzen der Toleranz geschrieben und sagen, zur Sicherung der Freiheit gehört der Verzicht auf Freiheit. Wie meinen Sie das?
Nun, wir tauschen ja gewissermaßen das Recht, zum Beispiel andere zu verletzen, ein gegen die Freiheit, dass wir von anderen nicht verletzt werden. Das heißt, wir haben ein Tauschgeschäft und das funktioniert natürlich nur in der Gesellschaft gut, wenn das, was ich der Gesellschaft gebe oder worauf ich verzichte, wieder ausgeglichen wird durch den Nutzen, den ich habe. Insofern ist es tatsächlich so, dass wir unsere Freiheiten ja nur deshalb haben, weil wir auf bestimmte Freiheiten verzichten.
Die Freiheit ist also ein Tauschgeschäft, so wie Sie das formulieren.
Genau.
Haben Sie ein aktuelles Beispiel da? Auch in der Politik gibt es gerade so viele Beispiele. Nennen Sie eins dafür.
Man muss immer bei diesem Thema im Kopf haben, dass Freiheit natürlich immer mit Gleichheit einhergeht. Das ist wichtig. Also dieses Prinzip der Freiheit bedeutet, dass mündige Bürgerinnen und Bürger in der Gesellschaft tun und lassen dürfen, was sie wollen. Solange es ihnen nicht mit guten Gründen verboten werden kann. Und diese guten Gründe gibt es ja nur dann, wenn der Staat das rational, evidenzbasiert begründen kann, warum er diese Rechte einschränkt. Ja, und jeder muss natürlich den gleichen Zugang auch zum Recht haben. Da müssen wir für kämpfen. Wenn wir uns jetzt verschiedene Themen anschauen, können wir überprüfen, ist dieses gleiche Recht für alle auch tatsächlich umgesetzt worden in unserer Gesellschaft? In vielerlei Hinsicht natürlich nicht. Wir haben zum Beispiel ökonomisch betrachtet, die Situation, die erinnert ein bisschen schon an feudale Strukturen. Die Eliten müssen gar nichts mehr tun, um ihren Status zu erhalten, und die unteren Schichten können kaum etwas tun, um ihren Status zu verbessern. Also im Prinzip diese Freiheit, diese Gleichheit, die funktioniert in einer offenen Gesellschaft nur, wenn jeder die Möglichkeit hat, auch seinen Status zu verbessern, beziehungsweise wenn er durch Handlungen auch gewissermaßen seinen Status verlieren kann.
Das klingt in der Theorie richtig gut, wenn wir jetzt aktuelle Beispiele nehmen, nochmal zurückzukommen auf Maaßen und den Hintergrund, die Vorgänge in Chemnitz. Mhm. Gestern kam der 22-jährige Iraker frei, der als einer der Täter verdächtigt worden war. 3 Wochen saß er in Haft. Sein Anwalt sagt, es gab überhaupt keinen Tatzeugen, der gesagt hätte, Yusuf A. sei an dieser Tat beteiligt gewesen. Mhm. Es seien Fake-Beweise gewesen. Und dennoch hatte er ja gefälschte Papiere. Eigentlich ein Grund für eine Abschiebung. Diese Abschiebung hat aber nicht stattgefunden. Wie beziehen Sie das jetzt auf die aktuelle Freiheitsdiskussion?
Zunächst einmal ist es ja eher eine Frage der Rationalität des Handelns. Also hier haben offensichtlich Vorverurteilungen stattgefunden, die höchst problematisch sind. Ja, man muss doch erstmal die Fakten eruieren, bevor man gewissermaßen große Aktionen startet.
Das ist die Empörung, die Sie meinen.
Richtig, ja. Also es ist wichtig, dass wir genau hinschauen. Und das Problem am Moralismus ist ja, dass man immer das in der Realität sieht, was man moralisch dort erwartet. Ja, und offenkundig haben ja viele so etwas erwartet. Aber diese Erwartungen sind auch nicht völlig unbegründet. Das ist die Kehrseite jetzt der Medaille. Auch das müssen wir uns genau anschauen. Da helfen uns eben so linke Standardargumente eben auch nicht. Bassam Tibi hat vor kurzem darauf hingewiesen, dass ein Großteil, er sprach sogar von 95% der Menschen, die zu uns gekommen sind, mit antisemitischen Stereotypen zu uns kommen. Das ist etwas, was wir natürlich nicht tolerieren können oder nicht akzeptieren können. Da müssen wir etwas dagegen tun, und deswegen ist natürlich auch die Sorge berechtigt von einigen Menschen, dass eben durch diese Vorurteile, die jetzt von Flüchtlingen auch zu uns kommen, diese Gesellschaft umkippt und plötzlich antisemitische, patriarchale, homophobe Positionen in der Gesellschaft an Bedeutung gewinnen. Dagegen muss man etwas tun. Und man kann nicht einfach sagen, Leute, wir müssen alle nur lieb haben. Wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht.
Wenn wir das am Beispiel der Zuwanderung festmachen und den Umgang mit der Sorge dabei, inwiefern beobachten Sie das?
Ja, es gibt ja nicht nur Vorurteile im Hinblick auf diejenigen, die aus diesen islamischen Ländern zu uns kommen. Wir haben ja Untersuchungen darüber, die zeigen, dass doch ein beachtlicher Anteil der Menschen Werte vertritt, die mit unseren Vorstellungen von der offenen Gesellschaft nicht übereinstimmen. Ja, also die eben patriarchale, homophobe, antisemitische Stereotype im Kopf haben und auch entsprechende Politik letztlich unterstützen. Wir sind dann auch übrigens nicht nur die Leute, die zu uns gekommen sind, sondern auch viele, die schon lange hier sind. Tatsächlich ist innerhalb der türkischen Community gibt es sogar konservativere Werthaltung bei Menschen, die schon lange hier sind, als bei denen, die zu uns gekommen sind. Und das zeigte, dass wir hier versagt haben, dass diese Integrationspolitik nicht wirklich funktioniert hat, dass es uns nicht gelungen ist, diese Werte, die so eigentlich so überzeugend sind, die so erfolgreich sind, nämlich diese Werte von Freiheit, Gleichheit, Individualität und Säkularität, diesen Menschen zu vermitteln. Und da kann man selbstverständlich Sorge haben. Viele Frauenrechtlerinnen haben mit guten Gründen Sorge, dass sich etwas verändern wird, wenn diese patriarchalen Normen einfach Überhand nehmen.
Sie gehören auch einer Forschergruppe zu Weltanschauungen. Wie beobachten Sie das dahingehend? Denn genau da liegen ja die Punkte, etwas zu ändern. Jetzt haben Sie die Streitschrift über die Empörung geschrieben. Also müsste man tiefer gucken. Wie kann man etwas verändern? Denn das Empören reicht nicht. Was kann passieren?
Ja, also wir brauchen natürlich wirklich eine Bildungsoffensive. Es ist ganz entscheidend, dass wir diese Themen ansprechen, dass es im Unterricht angesprochen wird, ja, dass auch Muslimen das vermittelt wird, aber eben auch Nicht-Muslimen vermittelt wird, wie sich zum Beispiel der Islam im 20. Jahrhundert verändert hat. Viele denken ja, das war schon immer so gewesen mit dem Antisemitismus oder der Homophobie. Tatsächlich sind viele Elemente dessen, was wir heute Islamismus nennen, erst im 20. Jahrhundert entstanden. Das wissen aber ganz wenige. Auch die Leibfeindlichkeit, ja, die war eigentlich in der arabisch-muslimischen Tradition gar nicht so beheimatet, diese Vorstellung, dass man so mit den Frauen umgehen müsse. Es gibt zwar solche Stellen in den Heiligen Schriften, aber die islamische Kultur hat sich immer durch ja, eine gewisse Ambiguität ausgezeichnet. Das stand zwar in den Schriften, man hat sich aber nicht wirklich dran gehalten. Immerhin war das ja die Tradition von Tausend und einer Nacht. Ja, und erst, wir können das genau nachvollziehen, im 19. Jahrhundert sind es letztlich christlich-puritanische Strömungen, die diese Leibfeindlichkeit in die islamische Kultur hineinbringen. Und viele, also auch radikale Muslime, die glauben, dass das schon immer so gewesen ist. Letztlich beten sie eigentlich nur ein Bekenntnis, das von christlichen Puritanern gekommen ist. Und das, darüber müssen wir einfach die Menschen aufklären. Und das passiert viel zu wenig.
Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, Familienministerin Giffey plant da eine Aktion zum Beispiel, soll es pro Kind mehr Erzieher geben? Das alleine reicht aber nicht. Sie sprechen ja die Religion an. Ja. Viele Lehrerinnen und Lehrer erleben das, dass sie persönlich angegriffen werden, sie werden beschimpft. Wie kann da eine Schulbehörde reagieren? Es gibt Lehrer, die sagen, sie werden einfach nicht gehört.
Es ist von fundamentaler Wichtigkeit, ja, dass das klar gemacht wird, und zwar immer wieder klar gemacht wird, dass die Religion nicht über dem Gesetz steht. Das ist entscheidend. Leider haben unsere Politiker da große Fehler gemacht. Beispielsweise mit diesem Beschneidungsgesetz. Ja, wenn ich wirklich Eltern erlaube, ohne medizinische Gründe ihren Jungs ihre Vorhaut amputieren zu lassen, ja, dann habe ich sie quasi ermächtigt, sich über Kinderrechte hinwegzusetzen auf der Basis von archaischen religiösen Vorstellungen. Das hätten wir nicht machen dürfen. Das war eine Einladung an die ganze Welt. Ja, Islamisten, kommt zu uns, ja, hier dürft ihr gewissermaßen eure Religion über die Rechte der Kinder stellen. Das darf nicht sein. Wir müssen vor allen Dingen meines Erachtens auch für die Kinderrechte kämpfen. Das ist doch ein Grundproblem in unserer Gesellschaft, dass wir Kinder gar nicht als eigenständige Individuen wahrnehmen, sondern als Träger einer wie auch immer gearteten Familienidentität. Aber es gibt katholische, protestantische, schiitische und sunnitische Kinder genauso wenig wie christdemokratische, liberale und sozialdemokratische Kinder. Es gibt nur Kinder, deren Eltern solche Präferenzen haben, aber der Staat darf sich an einer solchen Verengung nicht beteiligen.
Michael Schmidt-Salomon in SWR1 Leute. Sie organisieren die kritische Islamkonferenz. Wir wollen heute Vormittag nicht nur auf Probleme, sondern auch auf Lösungen gucken. Wenn jetzt beispielsweise muslimische Communities die Religionsfreiheit missbrauchen, welche Lösungen gibt es dafür?
Ja, zunächst einmal muss der Staat eben klar machen, dass die Religionsfreiheit natürlich kein Freibrief ist, sich über Gesetze hinwegzusetzen. Ja, es ist ganz klar, dass der Staat auch sein Gewaltmonopol behaupten muss und dass er es nicht zulassen kann, dass da Parallelgesellschaften entstehen, in denen quasi die Werte dieser Gesellschaft nicht gelten. Das muss durchgesetzt werden. Da gibt es auch keine Toleranz gegenüber dieser Intoleranz von dieser Seite. Aber das reicht nicht aus. Wir müssen auch eben ganz bewusst Werbung machen durch Bildungssysteme für die Werte der offenen Gesellschaft, die wirklich verteidigungswürdig sind, die dürfen wir nicht verhüllen, so dass die italienischen Behörden gemacht haben, als der iranische Präsident nach Rom kam, da haben sie das Kapitol, alle nackten Statuen verhüllt. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten unsere Werte mutig und offen verteidigen.
Kreuze aufzuhängen in den Klassenzimmern, ist das eine Verteidigung der Werte? Was verstehen Sie darunter?
Ja, das ist genau das Gegenteil. Das ist ja gewissermaßen der Versuch, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Denn tatsächlich sind ja diese Werte der Aufklärung oder der offenen Gesellschaft wesentlich auch gegen die christliche Religion erstritten worden. Es ist ja nicht so, als wären die Kirchen die Vorreiter gewesen für die Rechte der Schwulen oder für die Rechte der Frauen. Sie waren auch keine Vorreiter gegen den Antisemitismus, sondern es gibt ja eine jahrhundertelange Geschichte des Judenhasses, auch in der christlichen Tradition. All das musste erkämpft werden und deswegen ist es natürlich vollkommen das falsche Zeichen. Wir müssen uns auf das Individuum konzentrieren und nicht auf die Gruppen, denn das ist ja das, was unsere Gesellschaft so stark macht, dass das Individuum zählt und nicht die Gruppe.
Aber Sie haben gerade angesprochen, dass sich der Staat durchsetzen muss. Hat der Staat sein Gewaltmonopol in vielen Bereichen nicht schon verloren, wenn wir auf Clans gucken, in Duisburg, Marxloh oder auch in einigen einigen Gegenden von Berlin.
Natürlich. Und das kann man nicht zulassen. Und das wäre ja auch möglich, wenn da genügend Energie reingesetzt wird. Ist doch klar, dass Bürgerinnen und Bürger verzweifeln, wenn sie sehen, dass der Staat seine wichtigste oder eine seiner wichtigsten Aufgaben nicht erfüllt, nämlich zu garantieren, dass man nicht an Leib und Leben bedroht wird.
Woran liegt es, dass der Staat dieses Monopol verloren hat?
Zu wenig Engagement auf diesem Gebiet, die Neigung, wichtige Probleme zu übersehen und sich auf symbolische Terrains zu begeben, die keinerlei Relevanz haben. Ja, also das ist zum Teil eben auch auf diese Vermoralisierung der Sichtweise zurückzuführen. Manche denken eben, was nicht sein darf, das kann eben auch gar nicht sein, also schaut man nicht genau hin und das darf nicht passieren.
Die Spaltung zwischen Politik und den Bürgern, die vielfach angesprochen wird, gibt es die tatsächlich? Hat die Politik den Blick auf den Bürger verloren?
Ich würde sagen, dass viele Politiker tatsächlich in einer künstlichen Filterblase leben, dass sie gar nicht mehr mitbekommen, was in der Gesellschaft passiert. Man kann das beispielsweise sich anschauen in Bezug auf das Verhältnis der Politik zur Religion. Wir werden in 5, 6 Jahren, wird mehr als die Hälfte der Deutschen keine Religionsgemeinschaft mehr angehören. Und dennoch macht unsere Politik oder machen unsere Politiker eine Politik im Sinne der Kirchen noch. Und wenn ich den Kirchen bestimmte Rechte zubillige, dann kann ich sie den Muslimen nicht entziehen. Ich bin der Meinung, wir sollten statt eines konfessionellen Religionsunterrichts einen gemeinsamen Unterricht für alle Kinder und Jugendlichen haben, wo sie zusammenkommen und gemeinsam über diese Fragen des Zusammenlebens diskutieren. Das wäre viel, viel besser, würde mehr zur Einheit in der Gesellschaft, zum Zusammenhalt beitragen. Aber bisher sind eben diese Privilegien der Kirchen noch so stark, dass man einfach dann auch den Islamverbänden gleiche Rechte einräumen muss.
Wie praktisch, dass wir heute einen Philosophen in der Sendung haben. Michael Schmidt-Salomon. Wir haben es gerade gehört bei uns in den SWR1-Nachrichten. Die Studie zur Generation Mitte und wo der fehlende gesellschaftliche Zusammenhalt bemängelt wird. 2/3 der 30- bis 59-Jährigen bewerten den nämlich als schwach bis sehr schwach. Und das Vertrauen in die politische Stabilität, das gilt es wiederherzustellen. Welche Lösung haben Sie da?
Ja, zunächst einmal ist es ja interessant, dass die Menschen subjektiv sich trotzdem wohler fühlen als in den Jahren zuvor. Also wir müssen immer unterscheiden zwischen der subjektiven Wahrnehmung eines Phänomens, auch der medialen Vermarktung eines Phänomens und den Realitäten, die dahinter stecken. So glauben ja auch viele Menschen, dass es mehr Verbrechen gäbe als vor 20 oder 30 Jahren, aber alle Kriminalstatistiken geben uns eben klare Auskunft darüber, dass es genau umgekehrt ist. Wir leben heute sicherer als noch vor 20 Jahren. Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Das muss man dann kritisch hinterfragen. Aber trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie können wir das Vertrauen wieder schaffen in die gesellschaftlichen Institutionen? Und da ist es natürlich wichtig, dass die Politiker deutlicher machen, dass sie tatsächlich die Interessen der Allgemeinheit vertreten. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Fälle, wo man genau sehen kann, dass das nicht passiert ist, wo man sehr klar sieht, dass das Geschäft der Politik bestimmt wird von der Politik der Geschäfte. Ja, und das darf natürlich nicht passieren. Dann gibt es Politikverdrossenheit.
Ihre These ist, die Politiker leben in einer Filterblase. Ja. Wir leben ja letztendlich alle in einer Filterblase. Wie lässt sich dieser Blick ändern, dass die Perspektive mehr auf den Bürger gerichtet wird?
Naja, zunächst einmal wäre es wichtig, dass die verschiedenen Lobbyisten, die die Politiker beraten, dass die weniger Macht bekommen und dass sich die Politiker genauer anschauen, was tatsächlich in der Bevölkerung gewünscht wird. Wir hatten zum Beispiel 2015 das Phänomen, dass 87% der Bevölkerung eine Liberalisierung der Sterbehilfe haben wollte, dass also schwerstkranke Menschen über ihren eigenen Tod bestimmen dürfen und Ärzte ihnen helfen. Und der Bundestag hat genau das Gegenteil abgestimmt, weil auch hier eben Partikularinteressen bedient wurden, zum Teil die Kirchen, zum Teil die Pharmaindustrie, die gerade in den letzten Wochen des Lebens besonders viel verdient. Das darf so nicht passieren. Beim Automobilskandal hier gerade in Stuttgart, muss man es ja ansprechen, ist es natürlich das Gleiche gewesen. Auch hier haben die Interessen einiger weniger triumphiert über die Interessen der Allgemeinheit und das darf so nicht mehr passieren, weil es wird ja auch transparenter. Man muss ja auch das Gegenteil sehen. Die Menschen sind informierter. Sie können natürlich auch leichter desinformiert werden, aber insgesamt wissen die Menschen heute sehr viel mehr über das, was in der Welt passiert, als sie es vorher wussten. weil eben es eben einen viel besseren Zugang zu den Informationen gibt.
Was Sie ansprechen, sind gewachsene Machtstrukturen. Wie lassen die sich brechen? Es reicht ja nicht zu sagen, wir haben Lobbystrukturen und die müssten gebrochen werden. Letztendlich scheint die Macht dort zu groß.
Naja, es gibt ja zum Glück mittlerweile eben doch viele Organisationen, die sich damit beschäftigen, die mehr Transparenz im politischen Geschehen einfordern, diese Informationen auch veröffentlichen. Es gibt Whistleblower. Es passiert ja schon einiges, ja. Und man braucht bei solchen Veränderungsprozessen einfach Geduld. Ja, brennende Geduld, würde ich sagen. Also keine untätige Geduld, sondern eine brennende Geduld. Man muss es eben immer wieder einfordern. Aber man darf sich nicht von irgendwelchen Rückschritten zurückwerfen lassen, sondern und voreilig resignieren. Damit kommt man nicht weiter. Es hat Verbesserungen gegeben, aber das reicht überhaupt nicht aus. Wir müssen dafür sorgen, dass die Politik sich sehr viel mehr richtet nach den Bedürfnissen der Bevölkerung und dass dann nicht einzelne Menschen besonders guten Zugang zur Macht bekommen und das dann auch noch vertuscht wird.
Sie organisieren die kritische Islamkonferenz. Es gibt einen Satz, der seit Jahren in Deutschland diskutiert wird. Der Islam gehört zu Deutschland. Christian Wulff wird dieser Satz zugeschrieben. Sie haben diese Geschichte dieses Satzes aufgedröselt, denn er stammt im Ursprung nicht von Christian Wulff.
Nein, von Herrn Schäuble. Und das war gewissermaßen die Begründung für die sogenannte Deutsche Islamkonferenz, wo man fälschlicherweise meines Erachtens das Thema Integration mit dem Thema Religion verknüpft hat, geglaubt hat, dass man die Muslime integrieren müsste. Und dabei geht es doch immer um einzelne Individuen. Und das Problem bei dieser Deutschen Islamkonferenz war, dass man natürlich diese Islamverbände an den Tisch geholt hat, die besondere Interessen vertreten, die ganz sicherlich nicht das abdecken, was die Menschen, die wir als Muslime labeln in diesem Land, wirklich meinen und fühlen. Und deswegen haben wir die kritische Islamkonferenz dagegen gesetzt. Der Satz, der Islam gehört zu Deutschland, der kann bedeutungsvoll...
Ja, der wird jetzt viel diskutiert. Was sagen Sie? Gehört der Islam zu Deutschland?
Das ist die Frage, was man damit meint. Rein deskriptiv ist es so, dass der Islam schon lange zu Deutschland gehört. Und zwar sogar die schlimmen Ausprägung des Islam, denn tatsächlich hat Adolf Hitler, haben die Nationalsozialisten diesen politischen Islam, den faschistischen Islam weltweit aufgerüstet. Das wissen leider viel zu wenig Menschen. Zum Beispiel die Muslimbrüder in Ägypten sind finanziert worden von den Nazis. Sie haben den Großmufti von Jerusalem, der einer der Mitarchitekten der Endlösung war, nach Berlin kommen lassen, der hat von hier aus, von Deutschland aus, in die ganze Welt, in allen arabischen, persischen Sprachen diese Botschaft des eliminatorischen Judenhasses gebracht. Es gab muslimische SS-Divisionen und alles mögliche. Also insofern in der schlimmen Form gehört diese Form von Islam auch zu Deutschland. Ich kann das aber natürlich auch ganz anders verstehen, im Sinne von, natürlich gehören Muslime wie eben Christen und konfessionsfreie Menschen zu Deutschland, und es gibt natürlich auch Varianten des Islam, die kompatibel sind mit einer offenen Gesellschaft. Es gibt ja nicht nur einen islamischen Faschismus, es gibt auch einen islamischen Humanismus. Das passt zu unseren Werten.
Also die Perspektive ist entscheidend letztendlich.
Genau.
Wulffs Nachfolger Joachim Gauck hatte gesagt, er hätte auf diesen Satz einfach gesagt, die Muslime, die hier leben, gehören zu Deutschland. Hm. Hätte das andere Folgen gehabt?
Wahrscheinlich. Also dieser Satz war in dieser... Wie soll ich sagen, in dieser völlig undifferenzierten Art und Weise nicht hilfreich für den Diskurs. Man hat dann über diesen Satz gesprochen und nicht über das, was eigentlich dahinter steht. Denn natürlich ist es klar, dass eben viele Varianten des politischen Islam oder der politische Islam nicht vereinbar ist mit unserer Verfassung. Und das muss man auch ganz klar ansprechen. Und vor allen Dingen, es sind ja vor allen Dingen Menschen aus diesen Ländern, die das ansprechen. Es sind Menschen wie Hamid Abdel Samad, aber auch liberale Muslime wie Seren Atish. Es sind Ex-Muslime wie Mina Ahadi. Es gibt also viele, viele Menschen aus diesen Ländern, die aufgeklärt haben über diese Probleme und die dann fälschlicherweise in eine rassistische Ecke geschoben worden sind, obwohl sie ja selbst mit dem Alltagsrassismus in Deutschland oft genug konfrontiert wurden.
75% der Ostdeutschen wollen die Religionsausübung für Muslime erheblich einschränken. Das ist eine Umfrage des Friedrich-Ebert-Instituts. Mhm. Fällt das dann auch gleich unter Rassismus?
Rassismus ist eine biologische Kategorie. Wir müssen mit den Begriffen sehr genau umgehen. Und es könnte sein, dass sich dahinter ein Muslimenhass versteckt, ein Antimuslimismus, aber nicht notwendigerweise. Wir müssen genau hinschauen. Das kann ja auch bedeuten, dass diese Menschen einfach nur wollen, dass der Staat klarstellt, dass die Religion nicht über dem Gesetz steht. Ja, und das ist ja richtig. Dafür müssen wir kämpfen. Das darf der Staat nicht zulassen. Menschenrechtsverletzungen bleiben auch dann Menschenrechtsverletzungen, wenn sie eine jahrtausende alte Tradition haben, auf den sie sich begründen.
Ja, und Sie verwenden viele Schlagworte, hinter die gucken wir dann auch. Akzeptanz, Toleranz und zivilisierte Verachtung tauchen immer wieder auf in Ihrer Streitschrift Die Grenzen der Toleranz. Wie sind die zu verstehen?
Ja, also viele Menschen haben, glaube ich, einen falschen Begriff von Toleranz. Das ist eigentlich gar kein Ausdruck von Respekt gegenüber jemandem. Wenn ich sage, ich toleriere dich, dann heißt das, dass ich ihm sage, du bist für mich eine Last, die ich gerade so ertragen kann, beziehungsweise unter den gegebenen Umständen ertragen muss. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, ich akzeptiere dich, weil das bedeutet, ich heiße dich gut, ich bin vielleicht andere Meinung als du, aber ich akzeptiere dich als Mensch, ich heiße dich als Mensch willkommen, ist eine ganz andere Position.
Würde, glaube ich, jeder so unterschreiben. Wo setzen Sie jetzt an?
Das Problem ist, dass viele meinen, dass Toleranz und Respekt einhergeht und das ist eben oft nicht der Fall. Sogar es verlangt oft eben, dass wir etwas nicht respektieren.
Zum Beispiel?
Dass wir klar machen, dass wir etwas nur tolerieren können. Ja, also wenn jemand beispielsweise schwule Menschen nicht als gleichberechtigten Menschen achten kann, dann hat diese Haltung von meiner Seite aus keinen Respekt verdient, sondern einfach nur die schonungslose Offenlegung der kulturellen Rückständigkeit, die sich hinter seiner Position und vielleicht auch hinter seiner Religion verbirgt. Ich achte ihn als Menschen. Das ist wichtig. Einen Menschen als Menschen achten, aber das verlangt dann, dass wir menschenverachtende Positionen nicht achten können. Ja, wir müssen einfach unterscheiden. Wir sollten Positionen kritisieren und auch scharf kritisieren, aber nicht notwendigerweise die Personen angreifen, die diese Positionen besetzen, denn möglicherweise haben sie es eben in ihrer Kindheit nie anders gelernt.
Kommt da nicht zu sehr Ihre Moral ins Spiel, worüber Sie ja sagen, ohne Moral wären wir eigentlich bessere Menschen. Ist das nicht genau moralisieren, was Sie da machen?
Nee, es ist überhaupt nicht moralisieren. Es geht nämlich darum, in der Moral geht es um Gut und Böse. Das gibt es in meinem Denksystem nicht. Sondern ich bin ein Ethiker, das heißt, bei mir geht es darum, lösen wir einen Interessenskonflikt auf faire Weise oder ist das unfair, was wir da machen? Ja, und das führt zu komplett anderen Lösungsansätzen. Es führt eben auch dazu, dass wir nicht ins Lagerdenken verfallen. Ja, das ist ja ein Grundproblem unserer Zeit, dass viele Menschen eben ein Argument nicht akzeptieren können, weil es die falsche Person geäußert hat. Aber die Qualität eines Arguments ist völlig unabhängig davon, wer es geäußert hat. Entweder genügt es den Kriterien der Rationalität, ja, oder es genügt dem nicht. Und deswegen kann auch Frau Storch oder Herr Trump oder wer auch immer ein richtiges Argument äußern, ja, und dann muss ich ihm zustimmen. Denn das ist der große Fehler. Und ich glaube, deswegen ist so vieles schiefgelaufen. Man war nicht in der Lage, der anderen Seite Recht zu geben, wenn sie Recht hatte. Ja, aber das ist falsch. Denn Demagogen, die erzielen ja gerade mit halben Wahrheiten ganze Erfolge. Und wenn ich sie stoppen will, dann muss ich ihnen die Halbwahrheiten entreißen. Das heißt, ich muss sagen, ja, da hast du recht. Und gleichzeitig sagen, aber da liegst du falsch. So kann ich denen das Feuer entziehen, auf dem sie ihr ideologisches Süppchen kochen.
Vielleicht haben Sie auch eine These, warum das so ist. Warum können wir denn nicht, wenn jemand recht hat, auch sagen, da in dem Punkt hat er recht? Scheint uns ja sehr schwer zu fallen.
Dieses moralische Denken hat ja eine lange Tradition. Ja, dahinter steckt ja ganz oft so der blinde Instinkt der Rache. Ja, ein großes eigenes Geltungsbedürfnis erzeugt auch ein großes Vergeltungsbedürfnis gegenüber den anderen. Ich werte mich selbst auf, ich werte meine eigene Gruppe auf, deswegen muss ich die anderen natürlich abwerten. Und wenn ich in diesem Lagerdenken bleibe, kann ich keine rationalen, evidenzbasierten Entscheidungen treffen. Ich muss mich von diesem Lagerdenken befreien, auch von dem Links-Rechts-Schema, das doch nun überhaupt nichts mehr sagt. Das ist ein historisches Konstrukt, das absolut irrelevant geworden ist. Und wenn wir es nicht schaffen, uns von diesen aus dem 19. Jahrhundert stammenden Kategorien zu lösen, werden wir die Probleme des 21. Jahrhunderts sicherlich nicht lösen können.
Wir haben über Extremismus gesprochen, rechts und links. Wir wollten über die Mitte sprechen, die schweigende Mitte. Oder ist sie zu hören?
Naja, das Problem ist, dass ja alle nach der Mitte suchen, als wäre das gelobte Land. Ja. Aber die Wahrheit liegt ja nicht notwendigerweise in der Mitte. Die folgt ja keinen geometrischen Vorgaben. Die kann auch quasi am Rande liegen. Und da irrt eben dieser Extremismus der Mitte, so will ich ihn mal nennen. Alle wollen dahin. Wir wissen eben aus der Geschichte, dass häufig wichtige Impulse für die Veränderung der Gesellschaft nicht in der Mitte lagen, sondern irgendwo am Rand. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Rand eben auch wahrnehmen und die Impulse, die von da kommen, auch integrieren in unsere Diskussion. Ja, ich meine, vieles von dem, was heute selbstverständlich ist, ja, das war mal nicht selbstverständlich. Der Kampf für die Rechte, Gleichberechtigung von Mann und Frau, für die Rechte von Schwulen, gegen die Sklaverei, das ist ja alles von außenstehenden Personen erkämpft worden.
Aber Sie können sich jetzt natürlich nicht für rechte und linke Gewalt positiv aussprechen.
Nein, es geht aber darum, ob nicht hier Argumente zu finden sind, die richtig sind, obwohl wir diese Positionen oder diese die Gruppen, die sie geäußert haben, nicht besonders achten. Aber darum geht es ja in einer produktiven Streitkultur. Eine Streitkultur lebt davon, dass ich nicht nur denen zustimme, mit denen ich sonst überall übereinstimme, sondern dass ich in der Lage bin, auch denen zuzustimmen, denen ich normalerweise niemals zustimmen würde, weil ich erkannt habe, dieses Argument ist richtig. Ja, und das ist wichtig, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, wenn wir die Probleme verhindern wollen. Also wir müssen der AfD Recht geben, wo die AfD Recht hat. Und wir müssen sie dort kritisieren, wo sie falsch liegt. Aber wir können nicht von vornherein so tun, als wäre alles, was davon von dieser Seite geäußert wird, falsch. Das ist nicht konsistent. Und es hilft genau diesen Gruppen. Denn wenn ich so tue, als gäbe es den politischen Islam nicht, als gäbe es die Bedrohung nicht, dann spiele ich denen ja nur in die Karten. Weil dann kann ich mit einer angeblich aufgeklärten Islamkritik all meine antiaufklärischen Ziele wunderbar verbergen. Und das sollten wir eben nicht tun. Wir machen die stark. Trump, Putin, all diese Gestalten sind stark gemacht worden, dadurch, dass eben viele nicht in der Lage waren, zu erkennen, dass es da auf dieser Seite eben auch richtige Argumente gibt.
Um zurück zur Mitte zu kommen, dann ist es also richtig, die Mitte schweigend zu belassen, und dieser Ruf nach der schweigenden Mitte und die Mitte zu mobilisieren ist also verkehrt?
Naja, es ist, wenn wir uns Gesellschaften anschauen, ist es sehr häufig so, dass der große Mainstream der Bevölkerung immer so ein bisschen schaut nach der einen Seite, nach der anderen Seite und sich dann errichtet. Es kann ein großes Problem sein, wenn eine Gesellschaft kippt und diese Mitte in eine Richtung geht, die irrational ist, die inhuman ist. Das muss man verhindern. Aber das verlangt eben, dass man Position bezieht. Und ich habe das Gefühl, dass viele Politiker so eine große Angst haben, dass man sie für irgendeine Aussage kritisieren könnte, das nennt man ja dann auch Political Correctness, dass sie gar keine richtigen Aussagen mehr tun und tatsächlich nur noch in Lehrformeln sprechen, also mit 2e. Da ist gar kein Inhalt mehr dahinter. Das klingt häufig so wie eine Parodie von Loriot, die er schon in den 70er Jahren gemacht hat.
Ist die Angst beim Bürger in der Mitte nicht genauso? Gleich in ein Extrem gesetzt zu werden?
Ja, wahrscheinlich. Und deswegen müssen wir von dieser Moralisierung wegkommen und wieder in ein produktives Streitgespräch kommen in dieser Gesellschaft, indem wir die Menschen eben nicht moralisch labeln, sondern erstmal ihre Argumente ernst nehmen.
Streitet mehr, das nehmen wir mit. Von Ihrem Besuch, Michael Schmidt-Salomon, herzlichen Dank.
Eins gehört.